Also ich glaube, es geht darum, dass wir alle fremd sind. Es gab ja immer so einen Spruch, ne? Ich weiß nicht, war das in den 80ern? Alle sind Ausländer fast überall. Also es geht, glaube ich, um Fremdheitserfahrungen ganz unterschiedlicher Art.
Und sie bedient sich in ihren Filmen auf so eine ganz verstörende Art, so propagandistischer Filmästhetik. Das sieht manchmal aus wie so Sowjetpropaganda. Es könnte auch eine Albert-Speer-Fantasie sein oder Leni Riefenstahl. Und es könnte aber auch eine zionistische Propagandafilm aus den 30er Jahren sein.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Noch bis zum 24. August gibt es im Temporary Bauhaus Archiv die Ausstellung Otti Berger – Stoffe für die Architektur der Moderne, eine Installation von Judith Raum, zu sehen. Die Textilgestalterin Otti Berger entwarf in den 1930er Jahren Stoffe für die Architektur der Moderne, die bis heute faszinieren. In der Ausstellung macht die bildende Künstlerin Judith Raum Otti Bergers Werk sinnlich erlebbar. Zu sehen ist eine neue Videoarbeit neben zwei großformatigen, extra für die Ausstellung von der Handweberin Katja Stelz nachgewebten Wandstoffen. Am 16. Mai, 13. Juni und 11. Juli finden Lunchführungen durch die Ausstellung statt. Der Eintritt ist frei. Begleitend zur Ausstellung wurde die Publikation Otti Berger Weaving for Modernist Architecture veröffentlicht. Das Buch ist in englischer Ausgabe und englischer Ausgabe mit deutschsprachigem Beileger im Handel erhältlich. Mehr Informationen zu Ausstellung und Publikation gibt es auf bauhaus.de und in unseren Shownotes.
Dass es eben darum ging, dass er immer mit seinem Vater ganz viel ums Suchen ging, also Augen öffnen, sensibel sein für die Umgebung, und dass sie immer so eine behaarte Spinne gesucht haben, die Martinique-Baumspinne, die ganz türkishaarig ist, aber ungiftig, und dass aus diesem Spiel dann eigentlich sich sowas entwickelt hat, eben die Umgebung ganz, ganz sensibel wahrzunehmen, dass das auch für ihn als Künstler wichtig war.
Die Venedig-Biennale, die steht vor der Tür. Ab dem 20. April heißt es wieder, ab auf die italienische Laguneninsel und Kunst angucken. Was es in diesem Jahr alles zu sehen geben wird, darum geht's in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Aline Wrozina und ich freue mich wie immer riesig, dass ihr mit dabei seid. Hi!
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
In diesem Jahr kuratierte der Brasilianer Adriano Pedrosa die Biennale in Venedig. Wie auch schon seine Vorgängerin Cecilia Alemani hat auch er sich mit Leerstellen in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Und unter dem Titel Foreigners Everywhere holt er KünstlerInnen aus Südamerika, dem afrikanischen Kontinent und auch aus Asien nach Venedig. In dieser Folge, da blicken wir auf die Hauptausstellung, aber auch auf den deutschen und den französischen Pavillon, um den es dann im zweiten Teil dieser Folge geht mit Saskia Trebing. Aber zuerst möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich das Leitungsduo des Monopol-Magazins begrüßen, Elke Buhr und Sebastian Frenzel. Hallo.
Hallo.
Hallo, Eileen.
Den Titel Foreigners Everywhere, den könnten wir ins Deutsche übersetzen als entweder Ausländer überall oder Fremde überall. Worauf will denn Pedrosa hinaus?
Also ich glaube, es geht darum, dass wir alle fremd sind. Es gab ja immer so einen Spruch, ne? Ich weiß nicht, war das in den 80ern? Alle sind Ausländer fast überall. Also es geht, glaube ich, um Fremdheitserfahrungen ganz unterschiedlicher Art. Also es geht ihm einerseits um Migration, um Migrationsgeschichten. Es geht ihm um Künstlerinnen und Künstler, die im Laufe des 20. Jahrhunderts aus Europa nach Südamerika oder in andere Erdteile ausgewandert sind. Das ist für ihn ein großer Strang der Ausstellung. Und dann geht es aber auch umgekehrt um Kunstschaffende, die wir hier in Europa eben noch nicht kennen, die uns vielleicht fremd sind. Es geht um Menschen, die in ihren eigenen Gesellschaften vielleicht fremd sind, also queere Menschen, oder es geht um indigene Kunst. Es geht einfach generell, glaube ich, um Kunst, von der er sagt, dass sie nicht so im europäischen oder nordamerikanischen, im westlichen Mainstream verankert ist und die er deswegen nochmal groß zeigen möchte auf dieser Biennale.
Und es ist natürlich auch schön, weil die Biennale ja gegründet wurde mit diesem Nationenwettbewerb, so ähnlich wie die Olympischen Spiele, dass da Künstler kommen, ihre Länder vertreten und repräsentieren. Und dass man da so ein Gegengewicht schafft, dass man diesen nationalen Gedanken eigentlich so auflöst und sagt, das ist ja heute auf eine Art auch wieder aktuell durch Identity Politics, dass Leute eher festgelegt werden auf ihre Identität und ihre Herkunft. Und dass man da so ein Gegengewicht schafft und eigentlich betont, so das Kunstmachen hat halt nicht diese nationale Komponente, sondern ist so eine individuelle, ja, Fremdheitserfahrung, sich selber fremd werden, das innere Fremde erkunden, in fremde Welten vorstoßen, darum geht es.
Ecke, jetzt hattest du gerade schon so diese globalen, ich nenne es jetzt Migrationsbewegungen, gerade so ein bisschen angesprochen. Wie ich auch am Anfang gesagt habe, es kommen KünstlerInnen zur Biennale aus verschiedenen Teilen dieser Welt. Es geht aber auch andersrum, dass KünstlerInnen aus Europa nach Mittelamerika oder auf den afrikanischen Kontinent übersiedeln und dort arbeiten. Habt ihr dafür auch ein Beispiel?
Ja, das ist ja das, eins der großen Themen des 20. Jahrhunderts, die Emigration, oder zumindest eins der großen Themen, was die europäischen Länder geprägt hat, dass natürlich durch den Zweiten Weltkrieg oder aber auch durch die, die Wirtschaftskrisen des 20. Jahrhunderts ja ganz viele ausgewandert sind. Und wir haben in unserem Aprilheft auch ein paar von diesen Geschichten nochmal herausgegriffen und erzählt, weil das einfach ganz spannende Biografien sind. Da haben wir zum Beispiel eine Künstlerin, die heißt Olga Costa, und die ist aus Ostdeutschland, aus Leipzig ausgewandert, schon in den 1920er Jahren mit ihrer jüdischen Familie, und hat dann in Mexiko angefangen, Kunst zu studieren. Er hat dort Diego Rivera und diese anderen Wandmaler kennengelernt. Also das war ja eine ganz interessante Szene, auch in den 1930er Jahren in Mexiko, und hat sich dann diesen Stil eigentlich angeeignet und hat dann eigentlich so gemalt, das sieht so ein bisschen aus wie Frida Kahlo oder so. Und das ist so, sind so ganz fantastische, sehr, sehr farbenkräftige Gemälde, wo sie auch so, also am liebsten mag ich ihren Obststand. Es gibt so einen Obststand mit so einer ganz üppigen Verkäuferin, und da sind so tolle Früchte, und es erinnert auch so ein bisschen an die heutige, also heute ist ja so dieses Früchte-Malen ist ja so eine feministische Praxis auch, weil man da halt immer diese Vulva drin wiederfindet, und ich frage mich, ob sie das auch schon so gesehen hat. Jedenfalls ist es halt so eine Position, die kennt man eigentlich in Deutschland nicht so gut. Also es gab schon eine große Retrospektive in Leipzig jetzt vor ein paar Jahren, aber ich finde das sehr schön, dass die halt da nochmal groß gezeigt wird jetzt in Venedig.
Für jetzt den deutschen Pavillon sind dieses Mal gleich mehrere KünstlerInnen ausgewählt worden. Unter dem Titel Thresholds, zu Deutsch Schwellen, vereint die Kuratorin Charla Ilk im deutschen Pavillon Werke von Yael Batana und Ersan Montag. Außerdem wird es noch einen zweiten Ausstellungsort geben, und zwar auf der Insel La Certosa. Dort gibt es dann Klanginstallationen von Michael Axtalla, Nicole Lullier, Robert Lippock und Jan St. Werner. Wie kam es dazu, dass diese Insel dafür ausgewählt wurde, und wie kam es dazu, dass diese ganzen KünstlerInnen da zusammenkommen?
Also die genaue Auswahl hat sich natürlich die Kuratorin überlegt, da waren wir nicht mit dabei, aber man hat natürlich eine Ahnung, worum es ihr geht. Also was ich eben schon angesprochen hatte, dieses Konzept mit den nationalen Pavillons bezieht sich vor allem eben auf die Giardini, wo seit rund 100 Jahren diese klassischen Pavillongebäude stehen, so in steinerner Architektur, manchmal auch protofaschistischer oder tatsächlich faschistischer Architektur. Und das ist sehr, sehr gesetzt und sehr steinern und sehr so einem nationalen Gedanken noch verhaftet. Und indem dieses Mal zum ersten Mal dieser Spielort eigentlich verlassen wird, ist es eigentlich auch so eine, ja, fast dem Motto wieder gerecht werdende Fremdheitserfahrung, dass man diesen Ort eben verlässt, auf eine Insel auch noch geht, wie so eine Migrationserfahrung fast, und da einfach mal ganz ephemer, ohne Gemäuer, so eine Gartenlandschaft in so eine Soundlandschaft umwandelt. Das ist da so geplant, so viel wir wissen. Wir wissen natürlich auch noch nicht alles, weil natürlich auch immer sehr viel geheim gehalten wird. Und das ist ja auch gut so. Man soll ja auch hinfahren natürlich und sich dann freuen.
Aber wenn jemand was weiß, dann wir. Weil wir haben ja auch ganz viel mit allen Protagonisten und Protagonistinnen gesprochen, auch schon in den letzten Monaten und Wochen. Und Charla Ilk zum Beispiel hat mir gesagt, Also dass die Auswahl sieht ja zunächst mal auch so ein bisschen kalkuliert aus fast, ne? Also man sagt, okay, das ist eine Kuratorin, die kommt aus der Türkei, arbeitet schon sehr lange in Deutschland. Sie hat einen Deutsch-Türken ausgewählt und eine Israelin, eine jüdische Israelin. Und das ist natürlich, also unter anderem, und das ist natürlich eine Auswahl, wo man denkt, okay, das ist jetzt sofort ein Kommentar eigentlich auch zu der politischen Situation, weil die Auswahl wurde erst im Januar bekannt gegeben, aber man hat natürlich schon, es war klar, dass das auch seit Oktober, also seit dem Krieg in Gaza und so weiter, seit diesen ganzen politischen Streitereien, auch in der Kulturszene, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dachte man. Und auf eine Weise ist es auch der perfekte Kommentar dazu, finde ich. Aber andererseits hat Çağla Ilk auch gesagt, naja, aber das sind alles Künstlerinnen und Künstler, mit denen ich seit Jahren intensiv zusammenarbeite. Also das ist auch etwas, was für sie organisch aus ihrem Werk entstanden ist. Also sie hat früher immer ganz interessant so an der Schnittstelle zwischen Theater und bildender Kunst gearbeitet, hat im Maxim Gorki Theater in Berlin den sogenannten Herbstsalon gemacht. Das war immer so eine Ausstellung, so eine Mischung aus Kunstausstellung und Performance und auch was sie in der Kunsthalle in Baden-Baden macht. Es geht halt auch immer so in diese Richtung und da hat sie halt eben auch schon viel mit Montag und mit Yael Batana zusammengearbeitet und deswegen ist es halt dann auch wieder eine total einleuchtende Auswahl. Wobei es ja interessant ist, weil Yael Batana hat ja vor ein paar Jahren schon den polnischen Pavillon bespielt, wiederum als israelische Künstlerin. Also ich finde es auch so aus dieser Perspektive der Nationalstaaten und was Sebastian gesagt hat, ist es natürlich ein total, ich finde es eine tolle Auswahl, also ein wirklich guter Move.
Und die Auswahl wurde im vergangenen Sommer getroffen, also lange vor dem 7. Oktober. Ja.
Ach, schon lange. Mhm. Könnt ihr noch was zu Yael Batanas Ausstellung in Venedig sagen, worum es da genau gehen wird?
Ja, ich habe mit Yael Batana gesprochen. Das war eine harte Nuss, das Gespräch, muss ich sagen, die ich auch nur teilweise knacken konnte. Yael Batana hat ein sehr stringentes Werk auf eine Art bisher gemacht. Deshalb kann man so ein bisschen schon ahnen, was sie machen wird. Sie ist vor allem bekannt geworden mit Fotografien und Filmen. Und sie bedient sich in ihren Filmen auf so eine ganz verstörende Art der so propagandistischer Filmästhetik. Man weiß dabei aber nicht genau, das sieht manchmal aus wie so Sowjetpropaganda. Es könnte auch eine Albert-Speer-Fantasie sein oder Leni Riefenstahl. Und es könnte aber auch eine zionistische Propagandafilm aus den 30er Jahren sein. Und sie verwendet diese anachronistische Filmsprache und entwirft quasi damit so Zukunftsvisionen, von denen man nicht genau weiß, ob es eine Utopie oder eine Dystopie ist. Und Sie versucht nicht, Geschichte umzuschreiben, das kann man natürlich nicht, aber wir kennen diese Bilder auf eine Art alle aus der Geschichte. Ihr Blick geht aber nach vorne und es geht immer auch so um Fragen von Identität, Gemeinschaft, was kann man im Kollektiv vielleicht erreichen. Die Frage, ob man diese schiefgegangenen Utopien oder Gemeinschaftsbewegungen der 30er Jahre, 20er Jahre, ob man die in gewisser Weise reaktivieren könnte auf eine positive Art, um für die Zukunft irgendwie was Neues in Angriff zu nehmen. Und es gibt ja genug Anknüpfungspunkte, sei es irgendwie die politische Situation, die Klimakatastrophe und so weiter, wo man im Moment dringend irgendwie so einen utopischen Entwurf brauchen könnte. Also in die Richtung dürfte es bei ihr gehen, aber man darf sich bei ihr auch immer nicht sicher sein.
Okay. Du schreibst im aktuellen Heft dazu, ihre Kunst vermag, was Politik nicht kann, das unvorstellbare Denken. Und mein erster Gedanke war dazu, dass es nach so was Großartigem und sehr verheißungsvoll Positivem klingt. Jetzt frage ich mich gerade, ob das überhaupt so positiv ist.
Man weiß es nie, das sollst du dich ja fragen. Das ist ja genau der Witz. So ist sie, die Kunst. Nee, also Yael Batana ist halt wirklich immer total faszinierend, weil es so viele Ebenen hat und weil man halt in dieser historischen Bildwelt ist. Auf der anderen Seite ist es futuristisch, ist es eine Utopie. Und sie hat uns für das Cover von unserem Sonderheft hat sie uns ein Bild gegeben aus der Produktion. Und daran halten wir uns jetzt immer fest und fragen uns, was das eigentlich wohl ist und was ist der Kontext. Und das sieht halt aus wie so ein Random Wandering auch von so einer Insel. Also ich bin wirklich total gespannt. Also was klar ist, ist, dass sie zuständig dafür ist, da eine Zukunft zu entwerfen. Naja, das ist ja schon mal ganz gut, wenn wir, also Zukunft bräuchten wir jetzt auch mal langsam. Insofern freue ich mich da drauf.
Ersan Montag ist Theaterregisseur und beschäftigt sich vor allem mit der Vergangenheit. Und er setzt sich mit der Geschichte seines Großvaters auseinander, der als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kam. Grundlage für seine Arbeit ist ein Roman, in dem es um Zeitreisen in die Vergangenheit geht. Und an dieser Stelle hören wir ihn auch kurz, wie er seinen Ansatz nochmal erklärt.
Und es war mir ganz interessant, sich mit die Frage zu stellen, kann man eigentlich die Vergangenheit verhindern, retrospektiv? Also kann man etwas zum Beispiel korrigieren, was ja mit Aufarbeitung ganz viel zu tun hat. Also wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt Geschichte schreibt, aber dann retrospektiv sie umschreibt, weil man neue Erkenntnisse hat oder einen neuen Zugang dazu hat. Das ist im Nationalsozialismus passiert. Das wird mit der Wende noch ganz viel passieren, glaube ich, weil da extrem viel falsch aufgearbeitet wurde und die ganzen Schäden ja jetzt sichtbar werden. Und auch in der folgenden Generation und die jetzt alle zutage treten. Und da wird es ja auch eine Umschreibung geben müssen, eine Aufarbeitung. Und ich konzentriere mich so ein bisschen auf die 68er Migrationsgastarbeiter-Bewegung und habe da irgendwie als Anlass eigentlich eine Geschichte von meinem Großvater genommen, der einer der ersten türkischen Gastarbeiter war.
Also ich finde das total spannend, dass hier Ersan Montag, das ist glaube ich auch das erste Mal, wirklich in seine Familiengeschichte zurückgeht. Also der ist ja in relativ... sehr, sehr, sehr eigenständige Position auch im deutschen Theaterbetrieb, weil er auch immer so an der Schnittstelle zu Kunst arbeitet. Der macht ganz, ganz fantastische Bühnenbilder. Es ist halt alles immer so ein bisschen queer. Es ist sehr überbordend, sehr barock und es ist auch immer sehr emotional. Es geht ganz viel um Liebe. Es geht auch gerne um Sex und so. Und ich finde es wirklich spannend, wenn er dann in seine eigene Familiengeschichte reingeht. Und er hat das unserem Autor Tobi Müller ja auch in dem Gespräch, was er geführt hat für unser Heft, sehr schön erzählt, dass er sagte, ja, sein Großvater zum Beispiel, der ist halt 68, war der in Deutschland. Der hat gearbeitet und die ganzen deutschen 68er, die dann gesagt haben, Kapitalismus ist scheiße, das konnte er überhaupt nicht verstehen. Er sagte, nee, ich will hier aber Geld verdienen. Und er erzählt halt von diesen Fremdheitserfahrungen, von dem Milieu, aus dem er kommt, die sich selbst in der zweiten, dritten Generation eigentlich immer noch nicht so richtig heimisch fühlen und dass da auch sowas schiefgegangen ist zwischen diesen immigrantischen Populationen und zwischen den Deutschen. Und ich glaube, dass das total interessant wird, weil er meint, man muss das unbedingt aufarbeiten, genauso wie man diese Ost-West-Geschichte aufarbeiten muss. Und da geht es halt um Fremdheitserfahrungen in einer Gesellschaft, also innerhalb einer Gesellschaft.
Genau, weil das kommt noch hinzu, was Elke ansprach, dass er halt auch die Geschichte der Wiedervereinigung sich nochmal anguckt. Also er, wenn Yalbatan in die Zukunft guckt, guckt er in die Vergangenheit, schaut einmal auf diese sogenannte Gastarbeiter-Erfahrung, aber auch auf die Erfahrung von Ostdeutschen mit der Wiedervereinigung, nach der Wiedervereinigung. Und was da schiefgegangen ist, inwiefern das auch ähnliche Erfahrungen sind, wie vielleicht Gastarbeiter hatten.
Dann lasst uns noch mal ganz kurz metamäßig auf diesen Pavillon schauen, auf den deutschen Ausstellungsort auf einer Insel. Damit wird auf jeden Fall nicht nur sinnbildlich, sondern auch ganz wortwörtlich diese Schwelle des Pavillons, diese Threshold überschritten. Ist das so ein bisschen, ich finde es fast schon so ein leicht eskapistischer Gedanke, ist das der einzige Weg, diesem Pavillon und seinem Erbe, dieser Geschichte da zu entkommen und das auch so ein Stück weit vielleicht jetzt hinter sich zu lassen?
Ich fand das ja super, was Yael Batana zu Sebastian gesagt hat, als er sie darauf angesprochen hat. Ganz viele Künstlerinnen und Künstler im deutschen Pavillon haben sich immer damit auseinandergesetzt und sie ist aber so, nee, interessiert sie eigentlich nicht, also macht sie einfach nicht. Und ich meine, es ist ja ein guter Move, auf diese Insel zu gehen. Es ist interessant und gleichzeitig gehen sie aber nicht nur auf die Insel. Also es ist ja auch klar, die stellen sich ja auch der Geschichte des deutschen Pavillons, überschreiben das auf ihre Art. Sie haben ja selber einfach ganz andere Wurzeln. Also können ja auch sowohl Ersan Montag als auch Yael Batana kann ja sagen, ich persönlich muss jetzt hier nicht Verantwortung für die deutsche Geschichte übernehmen. Ich habe hier jetzt eine andere Geschichte zu erzählen. Und das finde ich total cool, dass sie das halt in dem Pavillon machen. Und gleichzeitig zeigt halt diese Insel La Certosa, dass es halt auch so ein bisschen ins Weite geht, ins Offene, in unbekannte Gefilde. Und ich bin gespannt auch, wie das umgesetzt wird. Und ich hoffe, dass es einen häufig fahrenden Shuttle gibt.
Das hoffe ich auch für euch. Zum Schluss noch blicken wir mal zusammen in die sehr nahe, eure sehr nahe Zukunft. Worauf freut ihr euch am meisten? Worauf seid ihr gespannt in Venedig?
Also ehrlich gesagt weiß ich da immer gar nicht, wo ich anfangen soll. Venedig ist ja voll das Klischee, ja. Also jeder kennt Venedig. Wenn er nicht da war, dann kennt er es aus den Medien. Es ist überlaufen. Es sind super viele Touris da. Es ist super kitschig und romantisch. Und trotzdem ist die Stadt einfach immer wieder toll. Und das in Kombination mit diesen Länderpavillons, mit den Hauptausstellungen, mit wirklich hunderten Künstlerinnen und Künstlern, diese durch die Stadt zu laufen, Pavillons zu entdecken, irgendwelche geheimen Spielstätten in verfallenen Palazzi, dann auch Kollegen zu treffen, Künstler zu treffen, sich mit denen auszutauschen, natürlich auch das ein oder andere Getränk zu trinken und am Abend irgendwie nett beisammen zu sein, das ist einfach unschlagbar. Und dann noch dieses Wunder einer Stadt im Wasser, das kann man auch, wenn man schon 10-mal da war, kann man es eigentlich gar nicht glauben, wie toll das ist. Und die Venedig Biennale ist, glaube ich, für den gesamten Betrieb nach wie vor so ein absolutes Highlight, ja.
Oh, Sebastian, ich habe so Lust. Aber du hast im Heft hast du doch einen Geheimtipp gesagt, der auch mein Geheimtipp wäre. Das ist wirklich lustig, nämlich der Vatikan. Stimmt. Der Vatikan macht eine Ausstellung, bei der unter anderem Maurizio Cattelan mitmacht. Das ist natürlich jetzt eine Pointe, die wirklich lustig ist, weil es gab ja damals diesen Megaskandal, dass als Maurizio Cattelan ein Bildnis des Papstes gezeigt hat, eine Skulptur, der von einem Meteorit umgehauen worden war. Das heißt, dieser Cattelan ist jetzt unter anderem in einer Ausstellung vertreten, die der Vatikan macht. Und zwar, wo macht er sie? Im Frauengefängnis auf Giudecca. Also, findet mich dort.
Das klingt nach einem ganz heißen Tipp hier noch am Ende. Das sagen Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol Magazin. Vielen lieben Dank euch fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Gerne.
Um Migration, Brüche und Geschichte geht es auch in der Kunst von Julien Creuset. Er wird bei dieser Biennale in Venedig, Frankreich, vertreten. Bevor er jedoch nach Venedig kommt, ist er erstmal auf eine ganz andere Insel gereist, nämlich nach Martinique. Und das Schöne ist, Saskia Trebing hat ihn dorthin begleiten dürfen. Wie das war und was Julien Creuset in Venedig dann vorhat, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hi Saskia.
Hallo.
Ja, ich würde mal sagen, nach Venedig ist das jetzt so ein kleiner Umweg, wenn man nach Martinique fliegt, so ungefähr 12 Stunden über den Atlantik. Nimm uns doch mal gedanklich mit. Du warst ja da. Wie war das mit dem Ankommen? Wo warst du? Was hast du gesehen, geschmeckt, gerochen?
Von Paris sind es nur noch 8 Stunden. Geht eigentlich für so einen Transatlantikflug. Martinique ist ja ein Teil der kleinen Antillen und die nächste Landmasse dann vor Mittelamerika ist Venezuela. Und es kommt natürlich darauf an, wie man da drauf guckt. Also es ist eine Karibikinsel, wie man sie sich so vorstellt. Also es gibt Strände, es gibt türkises Wasser, es gibt Palmen, es gibt Kokosnüsse überall und auch Urwälder, es gibt Wasserfälle. Man kann sowohl im Karibischen Meer als auch im Atlantik schwimmen. Und das ist so die Seite, die natürlich erstmal total faszinierend ist. Auf der Reise ging es aber ja besonders auch um soziale und politische Zusammenhänge. Deswegen ist es mir manchmal auch so ein bisschen schwer gefallen, weil man natürlich irgendwie auch so ein bisschen ein Klischee reproduziert, wenn man in die Karibik fährt und als Europäerin, als weiße Europäerin dann erstmal so total geflasht ist, weil alles so aussieht, wie man sich die Karibik immer vorgestellt hat. Und das hat sich dann eben getroffen mit dem Programm, was auch Julien Creuset zusammengestellt hat, was eben einmal natürlich auf die Natur und die Landschaft und die Menschen von Martinique bezogen war, auch auf die Personen, die dort künstlerisch arbeiten. Es gibt auch eine lokale Kunstszene, die er uns so ein bisschen näher gebracht hat. Aber es ging natürlich auch vor allem darum, und deswegen sprechen wir ja jetzt auch, weil es um den französischen Pavillon geht und Martinique eben immer noch ein Teil von Frankreich ist, also ein Département Outre-mer,
also ein ganz regulärer Teil der Französischen Republik, also so ein bisschen wie so ein Bundesland. Das ist so, wie wenn Hessen jetzt irgendwie im Westindischen Meer läge. Und das ist natürlich ein Überbleibsel des Kolonialismus. Und insofern ist Martinique eigentlich auch eine sehr absurde Konstruktion, wenn man sich überlegt, dass die allermeisten Menschen, die dort leben, eben Nachfahren von afrikanischen Sklaven sind. Jetzt mache ich die karibische Idylle gleich wieder so ein bisschen kaputt, aber ich glaube, das muss man auch, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und also man verlässt ja auch ganz technisch gesehen die EU nicht. Also man ist dann in der Karibik, aber man hat sein Datenroaming, man kann mit seinem Personalausweis einreisen. Im Supermarkt gibt es vor allem Produkte aus Europa, die eingeflogen werden, die Produkte aus Martinique, die dort angeboten werden oder angebaut werden. Sowas wie Zuckerrohr und Bananen, die werden wiederum exportiert, sind also nicht für die lokale Bevölkerung. Insofern kann man da eigentlich in, wie unter so einem Brennglas diese postkolonialen Verflechtungen und auch diese Absurditäten, die daraus entstehen, auch ganz gut nachvollziehen. Auch das Fernsehen ist zum Beispiel zum größten Teil französisch, kommt aus Paris. Also offiziell ist es eben ein Teil von Frankreich und trotzdem hat es eben einfach eine komplett andere Geschichte als jetzt Festland-Frankreich. Und das konnten wir so ein bisschen zusammen mit Julien Crozet besprechen, ein bisschen aufdröseln und eben schauen, welche Geschichten man über Frankreich noch erzählen kann, die eben nicht diese lineare Festland-französische Geschichte ist.
Auf Martinique liegen ja die Wurzeln von Julien Crozet, oder beziehungsweise er wurde geboren bei Paris, aber er hat ja einen Teil seiner Kindheit und auch Jugend auf Martinique verbracht. Heute lebt er jetzt wieder bei Paris. Wie haben denn diese beiden sehr unterschiedlichen Orte, Martinique und Paris oder die Umgebung von Paris, auch ihn und seine Kunst geprägt?
Also er hat selber Geschichten erzählt, dass er zum Beispiel früher immer mit seinem Vater durch den Urwald gelaufen ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht oder Teil der Kunst ist, weiß man natürlich nie. Aber dass es eben darum ging, dass er immer mit seinem Vater, den wir dort auch kennenlernen konnten, dass es ganz viel ums Suchen ging, also Augen öffnen, sensibel sein für die Umgebung und dass sie immer so eine behaarte Spinne gesucht haben, die Martinique-Baumspinne, die ganz türkishaarig ist, aber ungiftig, und dass aus diesem Spiel dann eigentlich sich sowas entwickelt hat, eben die Umgebung ganz, ganz sensibel wahrzunehmen, dass das auch für ihn als Künstler wichtig war. Julien Crozet hat auch erzählt, dass er in der Corona-Pandemie ganz stark gespürt hat, dass er ein Bedürfnis hatte, in Martinique zu sein, da auch nochmal die Kunsthochschule dann für einige Zeit besucht hat. Also dass es auch ein Ort ist, der für seine Praxis wichtig ist, auch weil da eben viel in Gemeinschaft produziert wird, nicht jetzt unbedingt jeder alleine in seinem Atelier, außer es ist Lockdown. Und trotzdem ist er sozialisiert eigentlich in der Festland-französischen Kunstszene. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Künstler aus Martinique nach Venedig geschickt wird. Also es ist auch da wieder so ein bisschen widersprüchlich, aber vielleicht gehört das eben auch alles dazu. Und die Pressekonferenz des französischen Pavillons war diesmal im Haus von Edouard Glissant. Das ist ein Martinique-französischer Denker und Philosoph, auch ein Vordenker der postkolonialen Theorie und der sogenannten Kreolisation, also der Theorie, dass sich Kulturen immer gegenseitig durchdringen und beeinflussen, und dass eben diese verflochtenen Geschichten zwischen Afrika, der Karibik und Europa alle zusammengehören und eben nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Und in seinem Haus war dann die Pressekonferenz, so dass eben auch da nochmal ganz stark auf die martiniquischen Denker und so eine intellektuelle postkoloniale Tradition auch verwiesen wurde von Crozet. Er selbst war auch einige Tage in diesem Haus als Resident und sagt auch selber, dass eben so diese Theorie der Verflechtung für seine Arbeit ganz wichtig ist.
Ich fand spannend, was du gesagt hast mit der Suche, die er da wahrscheinlich mit seinem Vater gemacht hat, weil seine Kunst, die ist ja zum Beispiel, besteht ja aus so gefundenen Gegenständen, also zum Beispiel so Strandgut, Flaschen, Fäden und Pflanzen. Und daraus macht er so Skulpturen, so würde ich es jetzt beschreiben. Er arbeitet aber auch noch mit Film, Sound und auch Worten. Ich habe mir auch so ein paar Werke von ihm angeschaut und mir fällt es auf jeden Fall schwer, das so in Worte zu fassen und auch irgendwie zu definieren. Man muss ja Kunst auch definitiv nicht definieren. Das fand ich ganz spannend. Er sagt selbst in einem Interview mal, Kunst sei zum Fühlen und nicht zum Verstehen da. Wo ich jetzt und bestimmt auch viele auch mit laienhaftem Kunstblick irgendwie mitgehen würden. Kannst du uns trotzdem noch mal so ein bisschen näher bringen, was seine Kunst ausmacht? Also was er da vor allem ausdrückt?
Ich glaube, dass es immer um ein Zusammenspiel von verschiedenen Medien geht. Also es gibt ja meistens nicht nur diese Skulpturen aus gefundenen Objekten, sondern meistens gibt es dazu dann noch Videoinstallationen oder Textarbeiten oder auch konzeptuelle Arbeiten, Performances hat er inzwischen auch einige gemacht, zusammen mit seiner Partnerin Anna P., zum Beispiel bei der Performer in New York letztes Jahr. Da ging es auch sehr stark, wie sich so Objekte und Geschichte in Körper einschreiben. Also es gab auch viele Tanzperformances inzwischen, die er gemacht hat. Und alles verwebt sich eigentlich so ein bisschen miteinander. Und was ich einen interessanten Gedanken finde, ist, dass dieses Bild des Strandguts, also gefundene Objekte am Strand, dass das für ihn wichtig ist. Also es gibt einmal die organischen Dinge, also was wie Muscheln oder Seetang oder Holz, also Materialien, die es schon immer auf diesem Planeten gab, die auch bewegt werden vom Wasser, die damit ihren Ort ändern und dann gleichzeitig aber auch eben zum Beispiel Plastikmüll, der ja durch Menschen eben in Bewegung versetzt wird und dann auch eben nicht mehr nur das Problem ist von einem bestimmten Ort, sondern dann weltweit verteilt wird. Also wie zum Beispiel auch Naturgewalten, wie das Meer dann doch wieder auch zu tun haben mit so einer menschlichen Ausbeutung des Planeten. Und dieses Motiv des Wassers kommt oft vor, eben auch in der Theorie des Black Atlantic, dass eben das Wasser verbindet die Kontinente, aber über das Wasser wurden eben auch Menschen ihrer Heimat beraubt und dann versklavt. Auf dem Meer ertrinken Menschen, auch heute noch Geflüchtete. Insofern ist dieses Meer eigentlich so ein ganz vielschichtiger Metapher, was eben nicht nur positiv besetzt ist, sondern auch sehr grausam sein kann. Und das gibt es auch in manchen Videoinstallationen von Gilles Crozet, wo dann so animierte Wesen unter Wasser auftauchen, wo man gar nicht weiß, kommen die jetzt aus der Vergangenheit, sind das vielleicht zukünftige Wesen, die all das überwunden haben. Also die sind auch so ein bisschen fantastisch und teilweise scannt er aber auch dann Artefakte aus Museen ein und macht die dann wieder zu Avataren in seinen Videos, die dann oft auch so einen gesprochenen Soundtrack haben. Mein Französisch ist leider nicht gut genug, dass ich die in ihrer ganzen Komplexität und Wortspielerei würdigen könnte. Aber auch das kommt dann zusammen einfach zu so einem, ja, eigentlich fast schon zu so einer Ursuppe, wo so ganz viel Geschichte reinfließt, aber auch man eben versucht, eine neue Form zu finden, davon zu erzählen. Und ich finde, selbst wenn man diese ganzen Theorieverweise nicht kennt, sind seine, gerade die Videoarbeiten, eigentlich sehr sinnlich auch. Also man kann sich auch da rein verlieren, ohne dass man diese ganzen Hintergründe jetzt kennt.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er in dem französischen Pavillon dann zeigen wird, weil das ist jetzt bisher meine Info, ist noch gar nicht so richtig klar, was er da zeigen wird. Aber du hast ja schon mal so ein bisschen spekuliert.
Das ist ja vor jeder Biennale so ein bisschen so, dass es ein Nationalsport ist, sehr geheimnisvoll zu sein. Dann ist auch manchmal die Enttäuschung etwas größer, weil natürlich alles immer sehr pompös angekündigt wird. Und im Endeffekt haben die Pavillons in ihren Bedingungen natürlich auch limitierte Möglichkeiten. Also man muss irgendwie Dinge da reinbringen, die auch wetterbeständig sind und so weiter. Deswegen ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man das gerne im Ungewissen lässt. Aber mein Gefühl war, es gab auch schon eine mehr oder weniger Preview-Ausstellung in Grenoble, wo man das sehen könnte, dass es wahrscheinlich keine Ausstellung von Gilles Crozet alleine sein wird, sondern dass er andere Künstlerinnen und Künstler mit einladen wird, weil ihm das auch immer wichtig war, auch den beiden Kuratorinnen, dass es ums Teilen geht, dass es um nicht eine Künstlerperson gibt, sondern eben auch Verbindungen da wieder eine Rolle spielen sollen. Und die eine Kuratorin des Pavillons, Céline Kopp, hat gesagt, auf Martinique, alles, was in Martinique da ist, ist in Venedig auch da. Und damit meinte sie sowas wie Wasser, Pflanzen, Luft, Wind, Insekten. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass auch der Außenraum des Pavillons mit einbezogen wird. Der französische Pavillon ist auch interessanterweise gar nicht weit weg vom Wasser. Das ist so ein kleiner Kanal, aber eher so ein bisschen trüber, brackige Nebenkanner. Also ganz so pittoresk, glaube ich, wie martiniquischer Strand wird es jetzt nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man eben diese Elemente auch mit einbezieht, weil es eben auch passt zu der Kunst von Jean Creuset, die jetzt eigentlich nicht im sterilen weißen Raum unbedingt gezeigt werden muss.
Was Martinique und Venedig auf jeden Fall auch noch gemeinsam haben, ist, dass es beides Inseln sind, die beide auch vom Klimawandel bedroht sind. Ich finde, man kann definitiv kritisieren, dass es nicht gerade nachhaltig ist, wenn man so viele Menschen für eine Pressekonferenz nach Martinique einfliegt. Darauf hat Julien Creuset eine, ja, finde ich, relativ interessante Antwort, die wir jetzt hören.
If we stop to travel, we stop the interconnection with the different society. But some domination empire decide to connect everybody, to create tension and friction and say that it's my place. Yes, I think it's too late for stop interconnection.
Ich habe Julien Creuset das auch gefragt, weil es mich selber auch total beschäftigt hat. Also natürlich ist es super interessant und eine riesige Möglichkeit und auch ein Privileg, das erleben zu können. Aber andererseits fand ich es natürlich auch von Anfang an so ein bisschen absurd, wenn man sagt, man spricht über die Erhaltung und irgendwie Verhältnis zur Umwelt und fliegt dann irgendwie Dutzende Menschen erstmal nach Martinique. Andererseits sagt dann Julien Creuset eben, dass diese Zusammenhänge inzwischen geschaffen wurden und sie wurden eben vor allem von den kolonisierenden westlichen Ländern geschaffen, dass man also diese Verbindungen von Menschen und Ländern nicht mehr auseinanderdividiert bekommt und dass es letztlich ja auch ein Privileg ist zu sagen, ja, wir reisen einfach nicht mehr und das kommt ja meistens aus den Ländern, die das sozusagen dieses Privileg seit Jahrhunderten genossen haben. Und ich hatte das Gefühl, dass dieser Punkt ihn als Künstler so gar nicht interessiert hat, weil er eben sagt, dass diese Verbindungen nicht verhandelbar sind und dass gerade auch die Corona-Pandemie gezeigt hat, wie wichtig diese physische Verbindung ist. Und ich würde das selbst ein bisschen anders formulieren, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also ich glaube, der Punkt war für ihn wichtiger, diesen symbolischen Punkt zu machen, diese Pressekonferenz außerhalb von Paris. In Frankreich ist die offenbar, so wie ich es mitbekommen habe, ein sehr zentraler Punkt, weil eben diese Vorstellung des Künstlers für den französischen Pavillon ein sehr staatstragender Akt ist. Also es geht ja wirklich darum, diese Nation zu repräsentieren und der französische Pavillon war sehr lange sehr traditionell, auch sehr weiß. Eher Künstlerinnen und Künstler, die schon so auf, ja, so eine sehr lange Karriere zurückblicken können. Und Julien Creuset ist 37 und er hat diesen Anlass genutzt, um eben Blicke auf Martinique zu richten, auch außerhalb von Frankreich. Und ich glaube, dass diese symbolische Geste, wie auch immer man die bewerten mag, man könnte ja auch sagen, okay, dann wird jetzt diese Venedig-Biennale immer weiter ausgedehnt und es ist nur noch ein paar privilegierten Menschen möglich, das überhaupt alles zu erleben. Aber für Julien Creuset habe ich so verstanden, oder auch dem Team um ihn herum, dass es denen ein Anliegen war, eben Martinique auf die Karte zu bringen und zu sagen, okay, das ist eben nicht nur der französische Pavillon von Paris, sondern das ist der französische Pavillon auch von einem anderen Frankreich, was eine ganz andere Geschichte hat.
Das sagt Saskia Trebing vom Monopol-Magazin. Sie war mit Julien Creuset auf Martinique, der in diesem Jahr Frankreich bei der Biennale in Venedig vertreten wird. Vielen lieben Dank dir, Saskia.
Danke, ciao.
Und auch in der nächsten Folge geht es natürlich nochmal um die Biennale in Venedig, denn dann wird das Team von Monopol schon vor Ort gewesen sein und mit uns ihre ersten Eindrücke, ja, teilen können. Also wenn ihr Lust habt, dann seid dort mit dabei. Und wenn ihr Lust habt, selbst nach Venedig zu fahren, dann könnt ihr das tun, denn ab dem 20. April gibt es die Biennale zu sehen bis Ende November. Einen kleinen Vorgeschmack findet ihr auch schon mal im aktuellen Monopolheft und im Sonderheft zur Venedig-Biennale. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie komme ich denn am besten an diese Hefte ran? Das geht zum Beispiel, indem ihr an unserer Verlosung teilnehmt. Denn wir verlosen gemeinsam mit Monopol 20 Mini-Probeabos des Magazins inklusive Venedig-Sonderheft.
Wie das geht? Schreibt uns gerne eine Mail mit eurer Postadresse an verlosung@detektor.fm, Betreff Kunst und Leben, und erzählt uns, warum ihr den Podcast Kunst und Leben gerne hört. Einsendeschluss ist der 30. April und ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück dabei. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal ganz übersichtlich auf unserer Website detektor.fm, im Detektor FM Newsletter und auf monopol-magazin.de. An dieser Stelle möchte ich mich natürlich noch bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekat bedanken. Sie hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aline Wrozina. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.